Ja, Vater, heute ist, fühlt sich jetzt schon ein bisschen Herbst an und die Sonne fehlt. Aber wir fragen und bitten dich deshalb umso mehr, dass du die Sonne in unserer Seele scheinen lässt, dass du dein Angesicht auf uns erhebst und dass deine Herrlichkeit in unsere Herzen scheint, dass unsere Seele sich wohlfühlt, dass unsere Seele sich badet, dass wenn es auch ringsherum nur Wolken am Himmel sind, dass bei dir wir dieses Gefühl haben, dass der Himmel offen ist und dass wir deine Gegenwart und deine Nähe spüren können. Amen und Amen. Okay, es geht heute so ein bisschen darum, ob du genügend für deine Altersvorsorge getan hast. Und als Motivation dazu habe ich einfach ein kleines Video mitgebracht. Und dann schauen wir mal, ob du genügend für deine Altersvorsorge getan hast. Video ab. Ja, der Mann kann einem schon leid tun, nicht genügend für die Altersvorsorge getan. Jetzt muss er anfangen zu rauchen und zu trinken und auch noch Doppelkorn. So, schauen wir mal, was wir für unsere Altersvorsorge tun können. Darüber spricht tatsächlich der Kolosserbrief. Nicht über die Altersvorsorge, was du sozusagen zwischen 80 und 100 gerade noch so hinkriegst, ob das Geld reicht, sondern der Kolosserbrief spricht über die Altersvorsorge nach 100, nach 120, nach 140, nach 180. Und wir gucken uns den Text gleich an, aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne nochmal mit euch die Verse angucken, die Wayne letzte Woche schon beleuchtet hat. Es ist einfach nochmal wichtig, das uns in Erinnerung zu rufen, um dann, was kommt, wirklich zu verstehen. Also vielleicht einfach mal in den Text nochmal rein. Kolosser 1, 15 bis 20. Da schreibt Paulus über Jesus Christus, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist, dass Christus der Erstgeborene über alle Schöpfung ist. Denn in Christus ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, egal ob das Thronenherrschaften oder Gewalten sind oder Mächte, alles ist durch Jesus und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Und da, hier wird es noch ganz interessant, da kommen wir dann dazu, deshalb ist es fett, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in Jesus wohnen zu lassen und durch Jesus Christus alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch Jesus Christus sei es, was auf der Erde oder was auf den Himmeln ist. Okay, lass uns einfach nochmal eine Folie zurückgehen und den Vers 15 angucken. Da haben wir als allererstes die Aussage, dass Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Jetzt tun wir gleich nochmal eine Folie weitermachen. Da habe ich nämlich euch ein Bild mitgebracht. Jetzt hier sehen wir, was man unter diesem Wort Bild versteht. Dieses Wort Icon, was da im Griechischen gebraucht wird, das ist ein Bild, das ist ein Icon des Kaisers Vespasian. Im Gegensatz, wenn du heute zum Foto machen gehst und du sagst, du willst ein Bewerbungsfoto machen, ich habe das gemacht, bin da zum Fotografen hingegangen, dann hat er mir nicht das Foto gemacht und gegeben, sondern der hat das erstmal in seinen Computer gemacht und dann hat die Frau gesagt, na, den Pickel machen wir noch weg, das Ohr noch ein bisschen länger, das sieht komisch aus. Und dann fing die an, da drum rum zu doktern. Am Anfang und dann am Ende sah ich viel hübscher auf dem Bewerbungsfoto aus, als ich eigentlich bin. Ich habe mich nicht beschwert, aber es ist okay, ne? So. Und hier aber diese Idee im griechisch-römischen Denken, wenn du ein Bild von jemandem hast, wird es weder verbessert noch verschlechtert, sondern das Bild, und das sehen wir bei Vespasian ausgezeichnet, ist genauso, wie er tatsächlich ausgesehen hat. Das heißt, es wurde größte Sorgfalt darauf gelegt, wenn ich sage, ich möchte gern ein Bild von mir anfertigen lassen, ich möchte mir ein Icon anfertigen lassen, dass du auch dort auch wirklich so erscheinst, wie du wirklich aussiehst. Mit allen Runzeln und mit allen Narben, die der hat. Das heißt, das Ziel, wenn es darum ging, ein Bild zu machen, war die Repräsentation so exakt wie möglich zu gestalten. Und jetzt nochmal vielleicht ein Stück zurück nochmal zum Text. Wenn hier sagt, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, dann heißt es, dass du in Jesus die exakte Repräsentation davon hast, wer der allmächtige Gott ist. Und hier macht auch Paulus noch eine ganz interessante theologische Aussage. Eigentlich kann man Gott eben nicht sehen, er ist unsichtbar. Und aufgrund dessen, dass du auf Jesus siehst, hast du im Bild, in der exakten Repräsentation, kannst du jetzt sehen, wie Gott eigentlich in seiner unsichtbaren Natur ist. So, er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Dieses Wort, der Erstgeborene, ist ein schwieriges Wort. Es ist schwierig aufgrund dessen, dass das Wort, was da Paulus benutzt hat, sehr, sehr kompliziert zu übersetzen ist. Es gibt manche Worte, die sind leicht zu übersetzen. Das Wort Brot heißt eben Brot im Griechischen und im Deutschen. Aber versuch mal, das Wort Computer, also mal nicht das englische Wort Computer im Deutschen zu verwenden, sondern versuch es mal auf Deutsch zu sagen. Elektronische Rechenmaschine. Trifft's nicht wirklich. Weil wenn ich an Maschine denke, denke ich an tropfendes Öl, an irgendwelche Räder, die sich bewegen. Und ich weiß, in deinem Computer tropft es wieder irgendwelches Öl, noch bewegt es sich, noch rattert es, hoffentlich zumindest nicht. Das funktioniert so nicht. Ne? Elektronisches Multifunktionsgerät mit Bild- und Textbearbeitungsfunktion ist auch noch nicht so das, was es alles ist. Das heißt, man merkt, dass man, wenn man mit einem Wort, wenn ich das Wort Computer sage, schwingt eine ganze Fülle von Bedeutungen mit. Du hast sozusagen, das ist so groß, das ist so umfassend, was der Computer alles kann. Das kann man manchmal so nicht in einem Wort übertragen. Und aufgrund dessen, dass es einfach kein gutes Wort für das Wort Erstgeborener im Deutschen gibt, was das Wort im Griechischen macht, hat man eben halt so eine Art Rechenmaschine erfunden, hat dann hinten geschrieben, das ist eine Rechenmaschine, das Wort Erstgeborener, obwohl es tückisch ist, obwohl man es missverstehen könnte. Denn man könnte natürlich, das fällt sofort jedem auf, was über Jesus missverstehen. Dass er als allererster geboren wurde, dass Gott ihn gezeugt hat und dann vielleicht sozusagen noch eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Geburt gegeben hat. Und das ist aber genau das, was das Wort nicht sagen will. Und ich zeige euch, was das Wort nicht sagen will. Das ist einfach ein bisschen clumsy, nennt man das im Englischen. Ne? Das ist ein bisschen unbeholfen, dieses Wort. Aber es gibt eben einfach kein besseres im Deutschen. Wir finden aber trotzdem raus, was das Wort bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie im Alten Testament das Wort Erstgeborene verwendet wurde. Und das machen wir jetzt gleich. Wir gehen zum Psalm 89, Vers 28. Und in der griechischen Übersetzung haben wir genau dasselbe Wort in dem Psalm. Und da schreibt der Psalm, das sagt Gott in dem Psalm zu David, zum König: So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. So, als allererstes, was wir sofort sehen, ist, das Wort Erstgeborener heißt nicht, dass David als allererstes geboren wurde. David war Nummer 7 oder Nummer 8. 8, glaube ich, ne? Aber auf alle Fälle nicht der Erste. Und du kannst natürlich auch niemanden nachträglich irgendwie zum Erstgeborenen machen. Ne? Also entweder du bist als erstes geboren oder du bist es nicht. Das heißt, hier sehen wir, dass unter diesem Begriff Erstgeborener was anderes da steht, als dass du tatsächlich geboren wurdest. Und wer in der Bibelschule war, in Promoveo bei den Psalmen, hat jetzt gleich den Schlüssel schon rausgefunden, wie wir sozusagen Rückschlüsse ziehen können, was denn das Wort Erstgeborene bedeutet. Nämlich, dass in der Art und Weise, hebräische Poesie zu schreiben, man Sachen wiederholt. Und dass derselbe Gedanke einfach, den man in der ersten Zeile gehört hat, in der zweiten Zeile wiederholt wird. So, das heißt, wenn du die erste Zeile nicht verstanden hast in hebräischer Poesie, nicht so schlimm, liest einfach die zweite Zeile und dann kriegst du denselben Gedanken auf eine ähnliche Art und Weise nochmal. So, das heißt, das Wort Erstgeborene ist Synonym oder ist eine andere Umschreibung für zum Höchsten unter den Königen. Das heißt, was der Psalmschreiber hier meint mit Erstgeborener, ist ein Ausdruck des Ranges. Ist ein Ausdruck der Höhe, der Würde. Und das ist tatsächlich, was das Wort bedeutet. Das Wort Erstgeborener, so unglücklich es auch sein mag, drückt nicht aus, wann wer jemand geboren wurde, sondern es drückt einen Rang aus. Es drückt eine Stellung aus, die jemand hat. Eine Ehrenposition. So wie Gott eben zu David gesagt hat, ich erhebe ihn über alle anderen Könige und mache ihn zum Allerhöchsten. Jetzt können wir zurück zum Kolosserbrief kommen. Das bedeutet es, wenn Gott sagt, ich mache Jesus Christus oder ich habe ihn, er ist zuerst der Erstgeborene geworden. Das heißt, Gott hat ihn zu einem Rang erhoben. Er hat ihn an die Spitze gestellt und gesagt, ich gebe dir einen Ehrenplatz an Macht und an Würde und an Position, der unübertrefflich ist. Okay, vielleicht mal zurück zum Text, zum Kolosserbrief. Und es heißt, dass er ist der Erstgeborene. Nee, noch eine Folie zurück, vielleicht noch Vers 15, soweit sind wir noch nicht. Er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung, das heißt, er hat einen Rang und eine Position über alle Schöpfung hinaus. Und jetzt kommt noch die Begründung, warum er diesen erhabenen Rang über die Schöpfung hat. Weil er ja selbst die Schöpfung gemacht hat, weil er selbst der Schöpfer ist. Und er hat alles gemacht, völlig egal, ob es sichtbar oder unsichtbar sind, ob es Throne, Herrschaften oder Gewalten oder Mächte sind. Das sind höchstwahrscheinlich eine Umschreibung für böse Mächte, die da existieren. Alles ist durch Christus erschaffen und alle diese Dinge existieren letztendlich für ihn. Im Universum dreht sich alles um ihn. Er hat alle Dinge geschaffen und alles existiert für ihn hin. Er ist vor allem und alles besteht ihm. Wenn hier dieses Wort vor allem benutzt würde, ist es auch wieder dieses Konzept, dass er den ersten Rang einnimmt, den ersten Platz einnimmt, sozusagen auf dem Treppchen ganz oben, auf der Siegertribüne. Und hier wird einfach diese zeitliche Komponente benutzt, so ähnlich wie wenn man halt im Sportunterricht sagt, wer als allererstes ankommt, ist der Größte. Und genau das ist, was hier Paulus beschreibt. Er sagt, er benutzt dieses zeitliche Konzept, dass er vor allem ist, um zu beschreiben, er ist der Größte, er ist unvergleichlich mit allen anderen Dingen, die existieren. Vers 17, gut, jetzt können wir zum nächsten kommen, zur nächsten Folie 18. Und jetzt wird es ganz interessant. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Das heißt, auch in der Gemeinde bekommt Jesus die Vorrangstellung. Er bekommt den Würdeplatz. Dein Kopf ist sozusagen das Würdevollste, was du an deinem Körper hast. Aufgrund dessen, dass der Kopf schon mal so oben ist und ganz oben angebracht ist und nicht irgendwo an der Seite, zeigt schon, dass er den erhabenen Platz bekommen hat. Dass der Kopf sozusagen das Wichtigste von dir ist. Und dieses Wort benutzt es Paulus, um zu zeigen, auch in der Gemeinde hat Christus den Ehrenplatz eingenommen, den allerersten, den höchsten Rang. Und besonders ist aber auch noch, dass es ja heißt, dass er der Kopf des Leibes der Gemeinde ist. Und hier kommt ein ganz interessanter Gedanke rein, nämlich am Anfang hat bisher Gott immer gesagt, Christus ist erhaben, er ist groß, er ist mächtig, er hat alle Dinge geschaffen, er ist ganz weit oben und ganz groß. Und plötzlich ist er zum Kopf der Gemeinde geworden, er ist ein Teil der Gemeinde. Das heißt, dieses Bild drückt nicht nur aus, dass Christus erhöht ist in der Gemeinde, sondern dass er uns nahe gekommen ist. Dass er ein Teil von uns ist. Das ist ein Ausdruck von seiner Nähe. Dass er in unserer Mitte ist. Dass er nicht weit weg ist, hoch erhaben und wir ganz unten irgendwo so da. Er ist Teil des Leibes geworden. Er gehört zu uns. Wir gehören zu ihm. Du kannst den Kopf nicht abhacken. Sondern da ist eine organische Einheit da. Und wir sind so fest mit ihm zusammen, dass wir tatsächlich wie so ein Stück miteinander verwachsen sind. Wir sind der Leib und er ist der Kopf. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, hier haben wir dasselbe Wort wieder, das Erstgeborene. Das heißt, er ist als allererstes von den Toten aufgeweckt, um auch in diesem Hinblick, dass er derjenige ist, der als allererstes von den Toten auferwacht ist oder aufgestanden ist, den Ehrenplatz wieder einnimmt. Hier gibt es viele andere, die auch von den Toten auferstehen werden, aber sie werden nicht dieselbe Herrlichkeit haben wie derjenige, der als allererstes und der Anführer dessen ist, die von den Toten aufstehen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Vers. Damit steht hier. Und hier erklärt Paulus, warum er diese ganzen Ausführungen gemacht hat. Warum macht Gott das? Warum hat Gott ihm diesen Rang gegeben? Warum hat Gott ihn zum Haupt des Leibes gegeben? Warum hat er ihn zum Schöpfer aller Dinge gemacht? Damit Jesus Christus in allen Dingen den Vorrang habe. Das heißt, damit Jesus Christus in allen Dingen den allerersten Platz einnimmt, in der Rangfolge, in, in Platzierung von Würde und Majestät immer als allererster und als größter dasteht. Und übrigens geht dann, nachdem Paulus gesagt hat, wozu das Gott gemacht hat, geht es mit einer Beschreibung weiter, sodass diese Beschreibung, damit er in allen Dingen den Vorrang hat, tatsächlich auch im Text in der Mitte ist und wie so eine Speerspitze rausguckt und wir eine Sache bei dem Lesen nicht vergessen, warum Gott das gemacht hat. Das Ziel ist, in all den Dingen, die Gott tut, Jesus Christus die allerhöchste Vorrangstellung zu geben. Das heißt, dass Gott will, dass Jesus Christus in allem einzigartig, unübertrefflich, unvergleichlich, beispiellos, über allen hervorragend die Vorzugsstellung hat. Das heißt, dieses theologische Prinzip, was Paulus hier vermitteln will, ist folgendes. Gott handelt in allen Dingen so, immer und überall, dass Christus zu erhöhen, ihn groß zu machen und ihm in allen Dingen die Vorrangstellung zu geben. Das heißt, wenn du Gott begegnest und du ihn gerade mal fragst, Mensch Gott, was steht denn heute auf deiner Agenda? Was hast du in deinen Plan eingegeben? Was machst du denn heute? Was hast du denn heute vor? Wird Gott sagen, mein großes Ziel für den Tag heute, für alle Tage vorher und für alle Tage in der Zukunft ist, meinen Sohn Jesus Christus über allermaßen zu erhöhen und ihn als wertvoll, wichtig, ehrenhaft darzustellen und ihm die absolute, unangefochtene Vorrangstellung zu geben. Das heißt, Christus oder Gott stellt Christus immer als allererste Stelle. Und der Mensch träumt von seiner eigenen Größe. Der Mensch träumt davon, selber auf dem höchsten Platz zu stehen. Ich weiß nicht, ob du jemals von Größe geträumt hast. Ich kontinuierlich. Ich habe mir ständig meine großartigen Karriere als Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler vorgestellt. Und so davon geträumt, wie das einfach ist, dass alle Leute einen bewundern und sagen, oh, Dirk, du bist toll, und ohne dich geht überhaupt nichts und so. Bin nur ich das oder ist das? Okay. Wir hatten in der Bibelschule eine Klasse, die hieß christliche Leidenschaft und die war richtig schlimm. Weil es ging um Charakter, es ging nicht nur um Fähigkeiten, sondern einfach, wer man als Person ist. Und jede Woche, wenn die Klasse war, war für mich Dirk Müller als Student Überführungszeit. Es war jedes Mal, jede Woche so, dass ich auf diesem Stuhl stand, auf diesem Stuhl saß, der Mann irgendwas sagte und der Pfeil Gottes in mein Herz schoss und mich irgendwo getroffen hat, wo ich gesagt habe, oh nein, Gott, nicht schon wieder. Gut, ich habe natürlich in der Fülle meiner Weisheit eines Tages gesagt, das reicht jetzt. Ich zoge vor. Und habe angefangen, mein Leben von sozusagen, soran ich mich sozusagen erinnern kann, bis zu dem Tage aber radikals aufzuräumen. Ich habe über alles Buße getan, was auch nur geringfügig den Anflug von Charakterschwäche beinhaltet hätte. Und bin voller Freude zur Klasse geradelt und habe gesagt, so, haha, jetzt ist Schluss damit. Jetzt genieße ich das. Und der Arzt Brian stand davon und erzählte seine eigene Bekehrung, also seine eigene Berufungsgeschichte, wie Gott ihn zum Propheten gerufen hat, wie einfach Gott zu ihm gesagt hat, ich werde dich benutzen, in die Nation zu gehen, als Prophet zu dienen. Und dann hat Brian so gesagt, ja, und ich habe mir das so vorgestellt, so wie ich da rankomme und alle Leute sagen, wow, Brian, und der rote Teppich wird ausgerollt und alle Augen in der Gemeinde sind auf mich und ich gucke so, und dann hört er so auf und guckt mich so an und ich sage so, nein, nicht ich. Und dann mit einem Mal, oh, ich, nein. Das ist ein bisschen vom Fall, das ist ein Stück vom Fall, das ist unser Charakter. Wir träumen von unserer eigenen Größe, die eigentlich Jesus gebührt. Wir haben so diese Sehnsucht als Menschen, ich möchte gerne mal auf diesem Stuhl stehen, ich möchte gerne mal bewundert werden, ich möchte auch mal der Größte sein. Und Gott sagt, in all den Dingen, die ich mache, immer und überall, ist es mein ultimatives Bestreben, Christus hochzustellen und ihn gut aussehen zu lassen. Und unsere Frage ist natürlich, ist das okay, darf das Gott, ist das richtig so? Und ich denke, es ist absolut richtig, denn Gott muss Jesus Christus immer die Vorrangstellung geben. Er muss bemüht sein, ihn als wertvoll und kostbar darzustellen, weil Jesus Christus wertvoll und kostbar über alle anderen ist. Es hat was damit zu tun, wer Jesus in seiner essentiellen Natur ist, wer er in sich selber ist. Wenn es jemand anderen gäbe, der kostbarer, fähiger oder wertvoller ist, würde Gott tauschen. Aber weil es nur den einen gibt, der in sich selbst so wertvoll und so einmalig ist, muss Gott ihn immer auf das große Podest des Allerersten stellen und ihn hoch erhöhen. Und das schwingt auch mit uns wieder. Dafür haben wir ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Das empfinden wir richtig so. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir in der Schule, in die ich noch gegangen bin, ESP hatten. Das hieß Einführung in die sozialistische Produktion. Uwe kann sich da auch dran erinnern. Da ist man einfach in den Betrieb gegangen, hat an der Maschine gearbeitet oder in der LPG ausgemistet oder was auch immer. Und es gab in unserem ESP-Betrieb, in so unserem sozialistischen Produktionsbetrieb, so eine Metallverarbeitung. Und da gab es eine kleine Aufgabe an uns Schüler, dass wir ein Gerät entwerfen mussten, so technisch zeichnen mussten, wie man Metall in so eine gewisse U-Form biegt. Und das tut, dass alle Metallteile das so selber aussehen. Und dann gab es in unserer Klasse immer so die Schlumis, die Faulen und die Fleißigen. Und ich war einer der Fleißigen mit ein paar anderen und wir haben uns hingesetzt und wir haben entworfen und gezeichnet und gemacht und wir haben unsere Eltern gefragt und wir haben uns da wirklich hingesetzt, weil es gab einen Preis zu gewinnen. Und einer von den Schlumis musste dann die ganzen Arbeiten einsammeln und abgeben. Und dann gab es die Preisverleihung. Und den Preis hat der Schlummi gekriegt. Den Preis hat derjenige gekriegt, der sich nie für ESP interessiert hatte, eine Sauklaue hatte, der ist überhaupt nicht in der Lage gewesen, technisch zu zeichnen oder irgendwie den Stift einigermaßen zu halten. Und der hat den Preis gekriegt. Und ich glaube, wir sollten auch noch hingehen und ihm klatschen, dass er den Preis gekriegt hat. Ne? Und alle in unserem Herzen haben gesagt, das ist sowas von faul, das ist sowas von gemein. Ich kann es nicht nachprüfen, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen an, der hat einfach, keine Ahnung, eine von den Arbeiten genommen, hat seinen Namen draufgeschrieben und dann den Preis abgesandt. Aber in unserem Herzen war etwas, nein, das kann nicht sein, das ist einfach, das geht nicht sowas, dass der Schlumi, der das nicht verdient hat, den Preis absahnt. Und genauso wäre es, wenn Gott sagen würde, ach komm, lass uns mal tauschen, lass mal die Bärbel oder den Uwe mal einen Tag auf dem Thron sein. Alle von uns würden sagen, nein! Sorry, Uwe. Benjamin auch nicht. So ist das, wenn man was erzählt, was nicht im Konzept steht. Man tritt in einen von einem Fettnäpfchen ins andere. Aber ihr versteht den Punkt. Ihr versteht den Punkt, dass unser Gerechtigkeitsempfinden uns auch unser ganzes Glück davon abhängig ist, Jesus auf dieser Position zu sehen. Es wird unsere Freude zu sein. Uwe können diesen Platz überhaupt nicht einnehmen, den Jesus hat. Unsere Sehnsucht nach glücklich sein, unsere Sehnsucht nach etwas Großem, ihn anzubeten. Sorry, Uwe. Er gibt mir recht, ist richtig. Christus kriegt die Vorrangstellung. Und das ist unwahrscheinlich gut. Das heißt, hier sehen wir das nächste theologische Prinzip, was man davon abhängen kann. Der Himmel wird kein Spiegelsaal sein. Also im Himmel wird es nicht so aussehen wie in der Muckibude. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Muckibude warst. Das sind diese verschwitzten Räume, wo diese kräftigen Männer dastehen und da gibt's, die machen sich mehr Gewichte drauf, als eigentlich überhaupt hochgeht. Ne? Und dann machen die so, dann wird das hochgehoben und dann gerade so, dann fällt das Ding runter und als nächstes vom Spiegel ist er schon gewachsen. Wird im Himmel nicht passieren. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Muckibude, aber der Fokus im Himmel liegt nicht darauf, dass du dich selber anguckst und sagst, oh, bin ich hübsch, bin ich schön, bin ich der Größte. Der Fokus im Himmel wird darauf liegen, ihn anzusehen und ihn zu bewundern. Und Psychologen geben dem absolut recht. Psychologen sagen, dass der Mensch am glücklichsten ist, wenn er sich selber vergisst. Das heißt, wenn Kinder so völlig gedankenversunken spielen und die Welt vergessen und sie, keine Ahnung, da beim Sahnemachen sind mit ihrem Plastikgeschirr und das andere, dann sagen Psychologen, das ist für das Kind wichtig, dann ist das Kind glücklich. Und bei den Erwachsenen ist das genau dasselbe. Wenn wir, keine Ahnung, die Malediven angucken können und da ist die Palme und der Strand und du sagst einfach, oh, ist das schön, und du vergisst alles um dich rum, nur um den Anblick zu genießen, dann sind wir glücklich als Menschen. Und der Himmel ist ein glücklicher Ort. Er wird uns ein Stück uns selbst vergessen lassen, weil etwas Größeres da ist als wir selbst. Und wir werden ihn ansehen und unsere Freude daran haben, dass er die Vorrangstellung hat. So. Das heißt, ganz praktisch erstmal ist, dass unser Leben ist dazu da, dass Christus gut aussieht, dass er groß gemacht wird. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich mir einfach selber so zum Ziel gemacht. Ich bete das jedes Mal, wenn ich predige. Ich sage, Jesus, bewahre mich davor, dass Menschen mich sehen. Und schenke mir einfach, dass Menschen Jesus sehen. Okay, ich meine, ich muss zugeben, was ich wirklich bete, ist eigentlich, Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, wie Paulus in Philipperbrief. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass in allen Dingen immer Jesus Christus groß gemacht werden. Das ist so ein Deal, ne? So, ich sehe nicht ganz so schlimm aus, und aber dafür kriegst du die Ehre. So. Das war aber eigentlich erst die Vorrede, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich heute hinwollen. So, vielleicht können wir mal den nächsten Text machen und vielleicht geht es dann weiter. So. Ja, okay. So, jetzt geht's weiter. Ihr, die ihr einst entfremdet wart und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, das heißt in deinen Gedanken und in dem, was du tust, sagt Paulus, warst du vorher böse, bevor du Gott kennengelernt hast, bevor du Jesus angenommen hast. Und er hat dich aber jetzt versöhnt. In seinem Leib, also das heißt, in dem, dass er gestorben ist durch den Tod, um dich heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Und was Paulus hier nicht meint, ist, Christus ist gestorben, damit du den Prozess der Heiligkeit anfangen kannst und dann so nach und nach immer heiliger wirst und irgendwann mal die Befähigung kriegst, vor Gottes Thron zu stehen. Das stimmt auch. Aber es ist nicht das, was Paulus hier meint, sondern er sagt hiermit, er hat dich versöhnt, damit du absolut sicher, perfekt, heilig, tadellos und unsträflich vor ihm erscheinen kannst. Das heißt, du wirst vor ihm erscheinen, perfekt, tadellos, heilig und unsträflich. Nicht aufgrund dessen, dass wir so zusammenarbeiten mit Jesus, so ein bisschen Jesus, ein bisschen ich, sondern aufgrund seines Todes wirst du eines Tages vor Gott stehen und sagen, wow, ich sehe so klasse aus. Wo kommt das her? Und Gott sagt, er hat es gemacht. Ne? Eben gerade hast du noch gedacht, oh, das ist meine Chance. Ne? Wow, bin ich toll. Und Gott sagt, er hat es gemacht. Das heißt, auch hier geht wieder der Fokus auf ihn, auf seine Vorrangstellung, dass er den vollen Verdienst und die vollen Credits dafür kriegt, dass du so einmalig und so wundertoll bist. So. Nächste Folie. Die Bedingung ist, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, euch für nichts abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, was in der ganzen Schöpfung und im Himmel gepredigt worden ist, dessen Botschafter Paulus ich bin. Das heißt, wir glauben, dass es nicht reicht, einfach mal zu sagen, ach ja, ich bete auch mal das Gebet des Sünders und dann geht es wieder zurück ins alte Leben, sondern wenn du heilig und tadellos vor Gott stehen willst, musst du im Glauben dranbleiben. Im Glauben an was? Dass Christus allein genügt, dass er deine Hoffnung ist, dass er deine Zuversicht ist, dass er in deinem Leben die Vorrangstellung bekommt. Das heißt, das Markenzeichen des echten Christen ist, im Leben oder im Glauben dran zu bleiben und Christus festzuhalten und zu sagen, du bist mein Ein und Alles von früh bis spät. So, und jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Text. All das alles war Vorrede, jetzt geht's los. Vers 24. Ich mache dafür im eigentlichen Inhalt etwas kürzer. Nächste Folie. Jetzt schreibt Paulus was ganz Eigenartiges. Er sagt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, die Gemeinde. Ihr Botschafter bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Okay, machen wir erstmal. Gut, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, das heißt den Heiden, uns, wir sind alle Heiden, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, reicht. Jetzt können wir erstmal nochmal einen Schritt zurück machen. Hier ist so eine Stelle, wo wir uns sagen, oh, hier muss Paulus durch sein Leid etwas ergänzen, was bei den Bedrängnissen des Jesus nicht ausreicht. Und man könnte denken und könnte sagen, Mensch, vielleicht war das doch nicht genug, was Jesus getan hat. Jetzt muss ja auch noch der Paulus für mich noch ein bisschen dazu leiden, damit ich es am Endeffekt doch noch schaffe in den Himmel. Das ist aber nicht, was Paulus ja meint. Er würde sich ja innerhalb so einer kurzen Zeit nicht komplett widersprechen. Er hat eben gerade gesagt, er hat dich versöhnt. Er hat dich wiederhergestellt. Es war er. Hier ist was anderes damit gemeint. Und das sehen wir schon daran, dass er sagt, ich muss in meinem Fleisch etwas ergänzen, etwas vollenden. Und dieses selbe Wort, was wir da an der zweiten Zeile links haben, das zweite Wort links, das Wort ergänzen, kommt dann da unten nochmal, im Deutschen ist es halt ein anderes Wort genommen, das Wort Gottes vollenden. Und hier ist der Schlüssel des Verständnisses, das Ganze. Natürlich sagt Paulus nicht, ich muss das Wort Gottes vollenden. Er sagt natürlich nicht, also das Evangelium hat eigentlich noch große Lücken. Ich muss da ein bisschen nachhelfen. Ich muss noch ein paar Sachen erfinden, von den Dingen, die Christus mir nicht offenbart hat, und am Evangelium noch was dazu dichten, ansonsten ist es nicht komplett. Das meint er natürlich nicht, sondern was er damit meint, ist, wenn er sagt, ich muss das Wort Gottes vollenden, er sagt, ich will, dass das Wort Gottes seinen vollen Effekt hat, dass es zur Vollendung kommt, wenn es dich erreicht. Das heißt, wenn das Evangelium zu dir kommt und du es hörst, du sagst, wow, das will ich in meinem Leben. Und damit dieser Effekt erreicht wird, sagt Paulus, gehört das Leiden des Botschafters dazu. Das heißt, hier ist eine Dynamik im Wort Gottes, eine Dynamik im Evangelium, ist, dass wenn derjenige, der das Evangelium weiterbringt, manchmal Verfolgung, Ablehnung und Leiden erträgt, tut das dem Evangelium keinen Abbruch, sondern es verstärkt dessen Wirkung. Das ist, was Paulus damit meint, ich ergänze in meinem Leiden, was bei Jesus fehlt. Jesus konnte das nicht zeigen vor Ort. Er war inzwischen triumphal aufgestiegen und in den Himmel gegangen. Er konnte das Wort selber nicht predigen. Paulus musste es machen. Und Paulus sagt, zum Evangelium weitererzählen gehört einfach ein Stück Leiden dazu. Aber man soll das Leiden nicht missachten, sondern dies gerade in dem Augenblick, wo der Botschafter abgelehnt wird, wo der Botschafter das Wort bringt, Verachtung empfängt, sagt Paulus, in dem Augenblick wird eine gewisse Dynamik im Wort Gottes freigesetzt, die es gerade wirksam machen lässt. Keine gute Nachricht für uns, weil wir versuchen, der Ablehnung mit aller Macht aus dem Weg zu gehen. Bloß nicht jemanden anreden und dann die Gefahr zu haben, dass er sagt, aus welchem Mittelalterjahr kommst du denn mit deinem Jesus? Wir scheuen diese Ablehnung mit aller Macht und sagen, bloß das nicht. Und Paulus sagt, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. In dem Augenblick, wo du dumm dastehst, sagt Paulus, in dem Augenblick bekommt das Evangelium eine magische Kraft. Und das Wort Gottes erfährt seine Vollendung auf eine Art und Weise, wie du es überhaupt nicht dir vorstellst. Das heißt, hey, lass uns, ob die Leute uns mögen oder nicht mögen, völlig egal. Lass uns auf Jesus konzentriert sein, mal für Mut beten, sagen, Gott, füll mich mit einem Heiligen Geist, gib mir unwahrscheinlichen Mut, lass uns mal abgelehnt werden und dann zugucken, wie Gott Wunder tut. Macht jemand mit? Gut. Das heißt, Paulus sagt, ich sehne mich danach, und ich bin bereit, auch Leiden auf sich zu nehmen. Hauptsache, das Wort Gottes kommt bei euch an und ihr werdet ermutigt. Nächste Folie. Denn das Wichtigste, was ich sozusagen euch mitbringen will, wo ihr absolute Gewissheit drin haben sollt, ist, dass Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Das ist das Ziel des Ganzen. Also Paulus hat die ganze Zeit einen Haufen Sachen umschrieben, hat gesagt, ich leide, ich bin bereit, das zu machen, ich bin bereit, jenes zu machen, damit das passiert. Das will er. Das ist sein Ziel wieder. Das ist immer wieder so ein Ziel. Vor uns war eben gerade das Ziel, Christus in Vorrangstellung zu geben. Hier sagt Paulus, das ist mein Ziel. Ich will, dass ihr Gewissheit habt von diesem Geheimnis, von dieser Botschaft. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Was bedeutet das? Einer der ziemlich schlimmen Sekten, Wort und Geist, das ist der Lieblingsvers von dieser Sekte, hat diese Bibelvers genommen und hat ihr mächtig Gewalt angetan. Und rausgekommen ist eine katastrophale Lehre, denn was Wort und Geist sagt, ist Folgendes. Christus in euch, die nehmen auch immer meistens nur den ersten Vers, also Christus in euch, und die sagen, na, Christus ist doch göttlich, oder? Hat der Paulus gerade gesagt. Er ist so erhaben, er hat das alles geschaffen. Und dann sagt Wort und Geist, Christus in dir heißt, du bist göttlich. Du brauchst niemanden anders anzubeten. Lass mal die anderen Leute dich anbeten. Erkenne deine göttliche Macht in dir. Ist das das, was der Vers sagen will? Nein! Ja, es will jetzt nicht sagen, sondern er sagt, Christus allein hat die Vorrangstellung. Du sollst nicht auf dieselbe Ebene wie Christus gehoben werden. Es geht eben nicht darum, dass du plötzlich eine Nachfolge Gott bist, wenn du bei Wort und Geist bist, sondern der Fokus ist wo ganz anders. Diesen Satz Christus in dir, das ist ein Plural, kannst du auch übersetzen. Das ist völlig unklar. Man weiß nicht, was das hier wirklich bedeutet. Du kannst auch sagen, Christus in eurer Mitte ist Hoffnung auf Herrlichkeit. Das heißt, Hoffnung auf Herrlichkeit bedeutet, Hoffnung wird ja im Neuen Testament oder im Alten Testament auch immer verwendet. Uwe hat das schon oft drüber gepredigt, muss man was Gutes für Uwe sagen, damit er wieder aufgebaut ist. Hoffnung, hat Uwe gesagt, ist nicht so eine vage Hoffnung, so ja vielleicht, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass das Wetter besser wird und dass ich heute noch Angela Merkel auf dem Neumarkt sehe. Sondern Hoffnung ist, ich bin mir absolut gewiss, ich habe tiefstes Vertrauen in die sichere Verheißung Gottes, dass was Gott für die Zukunft verheißen hat, dass er das auch tun wird. Das heißt, der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung ist, Glaube ist jetzt. Ich habe Glaube, Gott ist gut. Er ist nicht erst morgen gut, er ist jetzt gut. Ein festes Vertrauen. Und Hoffnung hast du für etwas, was Gott für die Zukunft versprochen hat. Ich habe absolute Gewissheit, dass in der Zukunft ich mit einem auferstandenen Körper in völliger Glücklichkeit mit meiner Familie vor Christus stehen werde und ihn anbeten werde. So, Hoffnung ist Zukunft. Und hier kommen wir übrigens zur Lebensversicherung. Jetzt sind wir wieder bei dem, womit ich am Anfang angefangen habe. Das heißt, es ist für euch das Zeichen, dass es bald zu Ende ist. Hoffnung auf Herrlichkeit. Das heißt, was Paulus hier sagen will, ist, deine Gewissheit, dass du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, deine Gewissheit, deine Zusicherung, wenn du sagen kannst, darauf vertraue ich, das ist mein Vertrag, den ich unterschrieben habe, das ist meine Versicherung, wo ich weiß, die zahlt aus, auch nicht nur nach 80 Jahren, sondern auch nach 100 Jahren, 120 Jahren und 140 Jahren, ist Christus in mir oder Christus in unserer Mitte. Und der Fokus liegt nicht darauf, dass Christus in dir wohnt. Das ist Johannes-Evangelium, das machen wir andermal. Sondern der Fokus ist, dass Christus dir nahe ist. Dass der gepredigte Christus, von dem Paulus die ganze Zeit geredet hat, dass derjenige, der am Kreuz gestorben ist, er dir nahe gekommen ist und du ihn auf eine gewisse Weise aufgrund deines Glaubens besitzt. Es geht nicht darum, wo sitzt er jetzt, wo wohnt er, hier oben oder da unten, sondern es geht darum, Christus, du hast ihn und er ist deine absolute Zuversicht, er ist deine absolute Sicherheit für deine Zukunft in Herrlichkeit. So, und jetzt bringen wir die beiden Sachen zusammen, denn jetzt kommen die beiden Sachen zusammen. Hier haben wir beides Mal etwas, was Paulus sagen will, oder beides Mal etwas, wo Paulus sagt, das ist eine Zielerklärung. Auf der einen Seite hat er gesagt, er hat Jesus zu dem und dem und dem und dem und dem gemacht, damit er die Vorrangstellung hat. Und hier heißt es, ich will das predigen und ich erleide das und ich bin bereit, das aufzunehmen, damit du weißt, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese beiden Sachen gehören nämlich zusammen. Hoffnung auf Herrlichkeit ist nicht nur eine private Sache, wo du sagst, oh ja, das ist meine kleine private Hoffnung auf Herrlichkeit, sondern Hoffnung auf Herrlichkeit, dass du Christus hast. Wenn du diese Sicherheit in deinem Leben trägst, wenn du weißt, oh, Jesus, er ist mein Ein und Alles, er bringt mich zum Vater. Durch ihn stehe ich heilig und gerecht vor ihm. In dem Augenblick, wo du das glaubst und du Gewissheit darüber hast, gibst du Christus die Vorrangstellung, die Gott ihm geben will. Das heißt, es ist nicht nur, wenn du sagst, okay, ich glaube daran, ich will mal jetzt meine Ängste, meine Sorgen weglegen und sagen, Jesus reicht. In dem Augenblick gewinnst nicht nur du etwas, sondern Christus gewinnt etwas. Denn er kriegt in diesem Augenblick, wo du die feste Gewissheit hast, Jesus ist mein Ein und Alles, die Vorrangstellung. Wir kriegen die Freude, er kriegt die Ehre. Welchen Deal? Das heißt, Gott möchte, dass du dir in deinem Leben sicher bist über deine Hoffnung, die du hast. Er möchte nicht, dass du durchs Leben gehst und sagst, ja, wenn ich mein Leben so angucke, vielleicht, und manchmal früh habe ich Sorgen, ob ich es auch schaffe mit Jesus, und dann habe ich schon wieder gesündigt und so. Nein, sondern er will, dass du dir fest in Gewissheit bist, dass Jesus Christus genug ist und ausreicht für dein Leben. Und in dem Augenblick, wo du das glaubst, kriegt Jesus die Vorrangstellung und er wird hoch erhöht. Was machen wir damit praktisch? Ich hoffe, wir glauben es. Und ich hoffe, wir wollen, dass Jesus diese Vorrangstellung kriegt. Praktisch heißt das auch, dass wir in unserem Leben danach trachten und manchmal auch Entscheidungen treffen und sagen, Christus, wie kannst du durch mein Leben Vorrangstellung kriegen? Wie kannst du durch mein Leben erhöht werden? Ein ganz praktisches Beispiel, wie das bei uns vor kurzem war. Ihr wisst ja, dass Nadja und ich, wir eine Einladung haben, nach Taiwan zu gehen und für 2 Monate da die Bibelschule mit aufzubauen, die da passiert. Und ich war vorigen Dezember in Taiwan gewesen, habe mir das angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es einfach überhaupt nicht gefallen. Also die Leute selber waren nett und was die machen und die Bibelschule ist einfach klasse, aber ich bin eine ruhebedürftige Person, die sich auf Blick aufs Grüne sehnt. Und Taiwan war eine riesen Rummelstadt, laut Krach von früh bis abends. Selbst wenn du früh um 3 oder um 4 aufgewacht bist, war ein Lärm. Du hast nie deine Ruhe gefunden. Und eigentlich wollte ich nach Hause kommen und sagen, oh Nadja, nee, ich will meine Ruhe haben. Ich will bei mir zu Hause auf dem Balkon sitzen, den grünen Baum sehen und einfach sagen, das Leben ist schön, Jesus kommt bald wieder. Und ich war von meinen eigenen Predigten in der Vergangenheit überzeugt und sie haben mich eingeholt und ich musste einfach sagen, Nadja, es geht nicht, ich kann nicht davon predigen, zu sagen, er soll die Vorrangstellung bekommen. Und dann, wenn es eine Entscheidung darum geht, dass wir mal Unannehmlichkeiten von einer Weile ertragen, zu sagen, nee, ich will meine Ruhe haben. Es, ein wichtigstes Entscheidungskriterium muss für uns sein, kriegt Jesus die Vorrangstellung? Kommt er zum Zuge mit dem, was er vorhat in unserem Leben? Und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, okay, 2 Monate Krach. Kriegen wir hin, überleben wir. Aber wir wollen das, was Gott in Taiwan macht, unterstützen. Und wir wollen einfach und haben dieses Gefühl, dass er möchte, dass wir da sind, damit er die Vorrangstellung kriegt, damit Menschen ausgerüstet werden für den Dienst, damit sie für ihn leben können. Und vielleicht ist es manchmal für dich eine Frage, wenn du eine Entscheidung treffen musst, was mache ich? Mache ich das? Mache ich das? Gehe ich dahin? Fahre ich mal mit in die Mongolei? Kostet es dich Geld? Wie auch immer. Die Frage steht im Raum. Auf welcher Grundlage entscheidest du manche Dinge? Bist du bereit, manchmal zu fragen, für Jesus, für seine Vorrangstellung bin ich bereit, dies oder jenes zu machen? Und das ist mein Gebet für uns alle, dass wenn Engel, Mächte und Gewalten, wenn Menschen in Dresden auf uns gucken, dass sie in der Jesusgemeinde jeden Einzelnen von uns sehen und sagen, dieser Mann und diese Frau hat Leidenschaft für die Vorrangstellung von Jesus. Da ist ein Brennen im Herzen von uns, wo wir sagen, er ist das Wichtigste in unserem Leben. Und ich sehne mich danach, dass in uns sich eine Freude entwickelt, eine Zuversicht entwickelt, dass wir wissen, wer Jesus für uns ist und dass er absolut ausreicht für die Zukunft. Und dass wir eine absolute Sicherheit und eine frische Vorfreude dafür haben, für das, was uns erwartet und was Jesus für uns erkauft hat. Das ist mein Gebet. Und Vater, deshalb bitten wir dich, dass du das Feuer in uns brennen lässt. Dass die Worte aus dem Kolosserbrief, dass Christus in allen Dingen den Vorrang haben möge. Und dass wir erkennen mögen, was der Reichtum des Geheimnisses ist, nämlich Christus in unserer Mitte, unsere Hoffnung für Herrlichkeit. Dass dieses Wort unser Leben erfasst, dass dieses Wort unser Leben bestimmt und dass wir in Freiheit und mit viel Kühnheit für dich leben, dass wir unsere ganze Freude daran haben, dich auf dem Thron zu sehen und dich in der Vorrangstellung auf dem allerersten Platz zu sehen. Amen und Amen.